Der zweite Petrusbrief von meiner persönlichen Biografie hat mir sehr geholfen. Ich werde das dann noch aufzeigen. Und ist eine Erfüllung von dem Gebet Jesu für seinen angefochtenen Jünger Petrus, wo er sagt, wenn du dich einst bekehre, stärke deine Brüder. Er ist so geschrieben, er ist der Abschiedsbrief des Petrus, eine Art Testament, 63, 64 nach Christus. Ab 63 wurde ja das Christentum durch Nero als eine Religio illicita bezeichnet, also eine unrechtmäßige, illegitime, und jetzt konnte man als Christ verhaftet, verfolgt werden, und er soll nach der Tradition gekreuzigt worden sein. Und zwar kopfüber, obwohl ich mir das nicht gut vorstellen kann. Paulus wurde ja enthauptet, ein römischer Bürger durfte ja nicht gekreuzigt werden. Das war die grausamste, die schlimmste und die brutalste Hinrichtung für den Abschaum des Volkes und der Menschheit überhaupt, eine Kreuzigung. Wir wollen hier einen Überblick geben und hier eine mögliche Einteilung, und ein Schlüsselwort ist das Wort Erkenntnis. Es beginnt mit Kapitel 1, Vers 1, Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns denselben teuren Glauben überkommen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Friede, viel Gnade und Friede durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Dieses Wort Erkenntnis ist ein Schlüsselwort, steht 16 Mal in diesem Brief. Und Epignosis, eine persönliche Verbindung, das setzt er voraus, weil er ab Kapitel 2 zeigt er wenig erfreuliche Dinge auf. Es ist tatsächlich so, liebe Freunde, die Abschiedsreden, die Abschiedsbriefe, die Wiederkunftsrede, die haben einen Blickwinkel. Verfolgung, Zerstreuung, Zerstörung, Verführung. Die Abschiedsrede des Paulus an die Ältesten zu Ephesus, Apostelgeschichte 20, nach meinem Abschein kommen gräuliche Wölfe. Die Abschiedsrede des Mose, 5. Mose 28, die zwei großen Katastrophen in der Geschichte Israels vorausgesagt. Erste und zweite Wegführung. Es ist vom Prophetischen her faszinierend, erstaunlich, auch die Einzelheiten. Abschiedsbrief des Paulus, 2. Timotheus, in den letzten Tagen gräuliche Zeiten und so weiter. Und ganz im Gegenteil zur Schwärmerei. Die spricht immer von der großen Erweckung am Ende der Tage. Es kommt die Ausgießung des Geistes. Es wiederholt sich die Apostelgeschichte. Es werden Zeichen, Wunder geschehen. Rick Joyner zum Beispiel, einer von dieser Prophetenbewegung. Und dann werdet ihr erkennen, dass nicht ihr den Wunsch habt, Petrus und Johannes kennenzulernen, sondern die haben den Wunsch, euch kennenzulernen, weil ihr werdet noch viel größere Wunder tun, als die damals getan haben. Und lauter solche unnüchternen, schwärmerischen Dinge. Und damit fallen sie natürlich auf die Falschen herein. Denn der Zeichenwunderbegriff, gut zuhören, in den Parousie-Passagen, also was heißt das auf Deutsch, also in den Abschnitten, die mit der Wiederkunft Jesu zu tun haben, wenn in diesen Briefen 2. Thessalonicher, 2. Petrus, 2. Timotheus, Offenbarung, Wiederkunftsreden unseres Herrn, Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, wenn Zeichen und Wunder erwähnt werden, gut zuhören und überprüft das, ob ich da recht habe, dann stehen die nie neutral, nie positiv, sondern ausnahmslos immer in Verbindung mit Verführung. Ein Aspekt am Ende der Tage wird sein, nicht nur das Sodom und Gomorra, sondern eine Macht von gewaltigen Zeichen und Wundern. Der Herr sagt, sie werden so große Zeichen und Wunder tun, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Die Bibel sagt nicht, dass am Ende der Tage die Gläubigen Zeichen und Wunder tun werden, sondern wenn möglich durch Zeichen und Wunder verführt werden. Das ist schon ein Unterschied. Und hier eine mögliche Einteilung der ersten 21 Verse von Kapitel 1 und getragen von der Kraft Gottes. Also eigentlich unsere geistliche Auftankstelle, unsere geistliche Stärkung ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das versucht er in diesem Brief zu vertiefen. Das ist auch der Schlüsselvers des ganzen Briefes. Der letzte Vers, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Nach all dem Negativen, das aufgezeigt wird und Verführung und falsche Lehrer und Spötter und was da alles kommen wird und es wird alles zergehen und so weiter, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Nimm zu in der geistlichen Verwurzelung des Herrn. Und weil der geistliche Schaden so groß ist, muss Gott da manchmal Trübsal verwenden, um uns geistlich zu vertiefen. Es ist tatsächlich so, dass praktisch niemand es bedauert hat, dass er durch Trübsal gegangen ist. So schlimm sie war, wenn er drinnen war. Aber nachher haben sie gemerkt, es war eine geistliche Vertiefung, es war ein Segen, so schwer das ist. Und ich sage etwas, damit ich das nicht vergesse, also mit Wolfgang Bühne und russlanddeutschen Geschwistern 2003 in China war, da lernten wir jemanden kennen, der hat in Tübingen studiert, ein gewisser Chitai, dadurch konnte der fließend Deutsch und er war erst in der offiziellen, anerkannten staatlichen Dreiseps-Kirche. Also 2003 war es ziemlich locker, es war ganz, wenn überhaupt, nur wenig Unterdrückung. Meistens, China war das Land, wo die meisten Bibeln gedruckt wurden. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch gemacht wird, auch weil es so billig war. Inzwischen ist ja der Rohstoffpapier immer mehr in die Höhe gegangen. Naja, und der merkte, dass die Hauskreise eigentlich dem biblischen Modell viel näher waren und dann wechselte er die Fronten von der offiziell anerkannten Kirche, Dreiseps-Kirche, zu den Hauskreisen. Und das sagt etwas, was ich nicht vergessen werde. Zwei Dinge durfte er nicht predigen, solange er in der offiziellen Kirche war. Das war die Wiederkunft Jesu und die Verderbtheit des Menschen. Das ist die humanistische Illusion. Wir sind nicht so schlecht und wir können die Welt verbessern. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, wir retten die Welt, wir retten das Klima und so weiter. Und in Wirklichkeit zerstören wir alles. Das ist der Mensch. Also, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis. Das ist hier der Schlüsselsatz. Und gehen wir mal weiter. Also er stellt sich hier vor und ihr habt also das empfangen durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus und diese Konstruktion vom Griechischen her zeigt, dass eigentlich das auf gleicher Ebene sind, Gott und Heiland. Also Jesus ist Gott und Erkenntnis. Hier dieses Wort Epignosis. Und jetzt ist ganz wichtig, bevor er eben mit all den schwierigen Themen startet, sagt er uns hier, das ist ein ganz wichtiger Vers. Da kann einer fragen, du, ja, wenn das so weitergeht, wäre ich dann womöglich standhalten können und so weiter. Und da stärkt er zu Beginn. Da verwurzelt er uns. Aber ich kann Wachstum und Wort Gottes nicht trennen. Wie die Reformatoren sagten, Luther, dort wo das Wort ist, ist der Heilige Geist. Er verbindet sich mit dem Wort. Vielleicht können wir uns das merken. Die Reformatoren sagten Folgendes, weil wir haben ja heute viele, die, ja, der Geist, und der Geist muss her und dann irgendwie solche Klangschalen und Schwingungen und ätherische Öle und so weiter und dergleichen. Und das kommt gut an in unserer gegenwärtigen Generation und Atemübungen und wir haben inzwischen christliches Yoga, ich erzähle keine Witze, wir können alles kombinieren und die Reformatoren sagten, Das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen und der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Wo ist der Heilige Geist? Im Wort. Meine Worte sind der Geist und sind das Leben. Der Schwärmer trennt immer Wort und Geist und die Bibel führt es zusammen. Du kannst das nicht trennen. Und es sagte Menno Kalischer, ein messianischer Jude, er sagte, willst du das Reden Gottes vernehmen? Schlag die Bibel auf, lies sie dir laut vor. Lauter und deutlicher kannst du das Reden Gottes nicht vernehmen. Und der Schwärmer, der hat neben dem externen Wort Gottes, hat er die sozusagen innere Stimme, wird von inneren Impulsen her geführt und erleuchtet. Und da kann man in der Kirchengeschichte nachschauen, was sich da für Irrungen und Wirrungen ergeben haben. Und hier ganz wichtig, alles, was zum göttlichen Wandel dient, ich habe hier die Luther, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Das hast du bekommen. Du hast alles. Wodurch, hier haben wir es wieder, durch die Epignosis, durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Und das sind drei Stellen, vielleicht können wir uns die merken, weil es gibt Leute, die sagen, dir fehlt noch etwas. Und dann, ja, also du brauchst womöglich die Geistestaufe oder gewisse Charismen, so ging es ja mir, ich habe ja mein Zeugnis gestern Abend erwähnt. Vielleicht sollte ich noch etwas sagen, das hätte ich gestern doch betonen sollen, weil ich gesagt habe, wie die Leute da in Korinth starben zum Teil. Das macht Gott heute nicht. Das war zu Beginn. Von daher sehen wir, dass Gott eben verschieden handelt. Würde Gott all die sterben lassen, die als seine Kinder in unseren Tagen Unzucht, Ehebruch und Schlimmeres treiben, da hätten wir viele Tote. Da hätten wir viele Tote. Unsere Leichengräber hätten schwer Arbeit. Da hätten wir das mit Corona oder sogar Ebola längst überholt. Und ihr kennt die Geschichte von Ananias und Sapphira. Waren die gläubig? Ja. Petrus sagt, du hast den Heiligen Geist belogen. Ich kann doch an Ungläubigen nicht sagen, du hast den Heiligen Geist belogen. Der zeigt mir den Vogel, ja. Der hat überhaupt noch nie, was soll das überhaupt, ja? Und da fallen die tot um. Das war die erste bewusste Sünde in diesem neuen Heilsrahmen der Gemeinde. Und da hat Gott bei Erstanfängen sehr oft sichtbar es begleitet. Ja, würde Gott all die ähnlich wie Ananias und Sapphira, unwahrhaftig sind, so bestrafen, also wer wäre noch unter den Lebendigen? Und es gibt ja immer mehr den Ruf, wir brauchen die urgemeinlichen Kräfte, liebe Freunde. Ich würde davon abraten, es gäbe nichts Gefährlicheres, als sich so einer Gemeinde anzuschließen. Die Frage ist, ob du das dann überlebst. Also, mach Gott heute nicht mehr. Setz ein Beispiel, das sehen wir dann auch im zweiten Petrusbrief. Und dann kommen Leute und sagen, dir fehlt noch was und so weiter. Und gerade auch, wenn ich in Indien war, habe ich da mehrmals betont, merkt euch diese drei Bibelstellen, wo die Bibel sagt, wir haben alles bekommen, das haben wir da darüber geschrieben. Epheser 1,3, gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allen Segen in himmlischen Örtern. Du hast allen geistlichen Segen bekommen. Dann listet er auf, worin der besteht. Du bist versiegelt, du bist gerecht gemacht und so weiter. Gott hat dich wissen lassen, den Ratschluss seines Willens. Er hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Alles geistlicher Segen, der im Alten Testament materiell war, zum Teil. Da war tatsächlich Wohlstand, Bewahrung im Sichtbaren war verheißen im Sinai-Bund. Und das ist ja das, was Wohlstandsprediger auch immer zitieren. Gott will dich reich machen und so weiter. Und als ich in Kenia war, da schrie da eine Prophetin, it's not God's will that you shall be sick and it's not God's will that you shall be poor. Es ist nicht der Wille Gottes, dass du krank bist und dass du arm bist und so weiter. Und in diesen Ländern ist Vollmacht Lautstärke. Da wird ins Mikrofon hineingekreischt und dergleichen. Und von den 10 reichsten Wohlstands- und Heilungsevangelisten kommen 5 aus Nigeria, dem Land, wo die meisten Christen in den letzten Jahren getötet wurden. Und da kann man echt sagen, Paulus konnte sagen, die wir arm sind und viele reich machen. Und von diesen kann man sagen, die wir reich sind und viele arm machen. Also wir haben alles bekommen, aber geistlich. Und dann Römer 8, 32, dass Gott seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, wie wollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Es hat sogar mal ein Pfingstprediger gesagt, wir verunehren Gott, wenn wir sagen, dir fehlt etwas, du brauchst noch etwas. Und dann zitierte er Römer 8, 32, was kann uns Gott mehr geben als die Herrlichkeit seines Sohnes? Nur, das geschieht durch die Erkenntnis des Wortes Gottes, nicht durch irgendwie eine Eventveranstaltung. Also, hier sagt Petrus, ihr habt alles bekommen, es ist alles geschehen, es ist so wie ein Kind, das auf die Welt kommt und gesund ist, da ist alles da, da brauche ich noch nicht irgendwas annähen oder sonst etwas, das soll jetzt nur wachsen. Und jetzt schreibt er hier, dass wir, in Vers 4 heißt es hier, die allerteuersten und allergrößten Verheißungen geschenkt bekommen haben, damit ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die entronnen seid der verderblichen Lust in der Welt. Also er schildert das ziemlich negativ. Heute ist ja eine Angleichung an die Welt, das ist ja zum Teil erschütternd. Und aber jetzt, nachdem er das ganz klar sagt, jetzt kommt aber der Appell an uns, ähnlich wie im Epheserbrief. Und jetzt, nachdem das geschehen ist, ihr habt alles bekommen, ihr habt die allerteuersten, größten Verheißungen bekommen von ewigem Leben, Vergebung der Schuld und so weiter, versetzt in himmlische Örter, sagt der Epheserbrief. Jetzt aber geht die Verantwortung an uns. Vers 5, so wendet all euren Fleiß daran und beweist in euren Glauben Tugend. Jetzt kommt so eine Kette in der Tugend Erkenntnis. In der Erkenntnis Mäßigkeit und der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottesfurcht. Und seht ihr, mit einer Voraussetzung, Erkenntnis zu haben, ist, sagt die Bibel, Tugend. Du kannst nicht in Sünde oder oberflächlich leben und dann denken, irgendwie da noch groß Einblick und Durchblick zu haben. Und ich habe mich gefragt, wie gibt es solche Verwirrungen, wie wir sie heute haben, dass den sogenannten Katechismus-Lehrbuch für die jungen Leute von der Jugendarbeit der Baptisten und der freien evangelischen Gemeinden dieses Buch Glaube, Liebe, Hoffnung herausgegeben wurde. Und da wird alles zur Diskussion gestellt, einschließlich das Kreuzesopfer Jesu. Und natürlich die Jungferngeburt und die Himmelfahrt wird ja nur bei Lukas erwähnt und dergleichen. Und das ist sozusagen ein Lehrbuch für unsere freikirchliche Jugend. Also genau die Positionen, die man in der liberalen Theologie vertritt, und das soll uns dann sprachfähig machen und unseren Glauben reifen lassen und so weiter. Wer hat denn gehört von Worthaus? Ich sollte am besten das gar nicht erwähnen, dass dieser Siegfried Zimmer ist ein ganz brillanter Theologe und er gibt sich sehr freundlich und er kann sehr gut reden und er sagt, er ist evangelikal. In Wirklichkeit hat er nichts anderes als die alte Bibelkritik süß verpackt und reihenweise hören sich die jungen Leute das an. Und fallen ab vom biblischen Glauben, sage ich jetzt. Und es wird uns heute erklärt, Homosexualität, Gott gewollt. Völlig normal. Man ist sprachlos. Und pietistische Schwergewichte. Hans-Peter Hempelmann, der war mal Seminarleiter von einem Bibelseminar in Liebenzell. Gut, jetzt haben sie einen besseren Mann. Der hat das damals auch noch nicht so gelehrt und dann wurde er nach Wien eingeladen wegen der ganzen homosexuellen Frage. Da sagt er, Homosexualität ist Gott gewollt. Und wenn wir 1. Korinther 6, Vers 9 anwenden, wo Paulus warnt vor Ehebrechern und Malakoi und Arsenikos, also den Weichlingen und Knabenschändern, das sind die Homosexuelle, ist der passive und der aktive Teil, dann sagt er, betreiben wir Bibelkritik. Man ist sprachlos. Und wenn du heute nicht wirklich fest verwurzelt bist im Wort Gottes, die wirken oft zu überzeugen, zu gewinnen, du hast wenig Chancen. Und davon redet dann gerade auch dieser Brief. Also Erkenntnis ist mit Tugend verbunden. Sünde, der Humanismus sagt, du kannst leben wie ein zentralafrikanisches Erdferkel und trotzdem ein guter Präsident sein. So aller Bill Clinton. Notorischer Lügner. Hurer und Ehebrecher am Laufmeter. Und Draft Dodger, Potsmoker, what else? Also das heißt also, ist er nach Moskau gegangen, damit er nicht eingezogen werden werde und so weiter. Und, aber er sieht charmant aus und muss deswegen ein guter Mann sein. So denkt die Welt. Und ich will sagen, nein, dann kannst du keine geistliche Erkenntnis mehr haben. Und noch schlimmer ist es ja bei dem jetzigen Justin Trudeau, der ist gewählt worden, in erster Linie von Frauen, weil er so sehr attraktiv aussieht. Und das war der erste Präsident überhaupt, der bei einer schwulen Demonstration mitmarschiert ist. Und die Welt sagt, ja, der sieht nett aus und der ist gebildet und schön ist so ein Doktorhut, wenn man ihn besitzen tut. Und dann muss das ja ein fähiger Mann sein. Nein, sagt die Bibel, du bist blind. Tugend, also das Wort ist ja sowieso schon eine Diskriminierung heute geworden. Und Fleiß daran, in allen Glauben Tugend, Tugend Erkenntnis, Enthaltsamkeit, ein Krateja, das heißt eine Art Selbstkontrolle und Ausharren, Gottseligkeit, also das geht alles Hand in Hand, das muss ich mir natürlich auch sagen. Und dann sagt er hier in den nachfolgenden Versen, und vielleicht das Wort Fleiß haben wir viermal erwähnt, und zwar als Zeitwort, als Verb und als Substantiv, als Hauptwort. Und in 2. Petrus 1, Vers 5 ist es ein Substantiv, ein Hauptwort. Wendet Fleiß daran, da müssten wir jetzt fast wieder zurück. Fleiß, ja, setzt Fleiß daran, Vers 5, und dass diese Dinge eben sich manifestieren können. Und jetzt Vers 8, denn wenn solches reichlich bei euch ist, werdet ihr nicht faul noch unfruchtbar sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wiederum Erkenntnis, Epignosis. Und schaut, der große Theologensystematiker, das ist Paulus. Petrus war ein Praktiker. Der kümmert sich überhaupt nicht um unsere theologischen Lieblingsmodelle, sondern zieht ziemlich deutlich ungeschminkt durch. Und sagt uns dann, also zunächst, dass ihr da reichlich sein werdet, aber jetzt Vers 9, wer aber solches nicht hat, der ist blind, kurzsichtig und hat vergessen die Reinigung von seinen früheren Sünden. Er hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen vorigen Sünden. Also sehr deutlich. Weil das ist ja die große Debatte in der Christenheit, hat sie sich nie geeinigt, Verlierbarkeit oder Unverlierbarkeit. Und da sagt uns Petrus, egal wie wir denken, wenn du nicht fleißig bist in der Nachfolge, im Wort Gottes, weil du hast alles bekommen. Also es wird nicht etwas von dir gefordert, was nicht erfüllbar ist. Du hast alles bekommen, es ist alles da. Also so wie ein Kind, das soll jetzt trinken, das soll jetzt wachsen, das soll zunehmen. So sagt Petrus, sollen wir zunehmen zum Heil. Dann wirst du wieder blind. Hast vergessen, dass du rein geworden bist von deinen vorigen Sünden. Und da ist so ein pietistisches Schwergewicht, wie Martin Krabe, der Leiter der Hohen Mark, ein pietistisches Werk, und schreibt jetzt ein Buch und erklärt uns, wie Homosexualität normal ist. Jetzt zeigt uns die Bibel solche Dinge voraus, aber das sind Schockwellen. Der Gerrit Albert, ein Mitarbeiter von Wolfgang Bühne, sagt, er mit Onkel Martin, da sind wir hinausgegangen, haben evangelisiert. Und der ehemalige Allianzvorsitzende Michael Diener, der hat auch evangelisiert und kämpft jetzt wie ein Löwe darum, dass doch die homosexuell lebenden Menschen integriert werden in die Gemeinden. Wir dürfen den nicht vor die Tür tun. Also man hätte ja nie geglaubt, dass sowas möglich ist. In dem Sinne wollen wir nicht richten, aber es wird hier einen schon Angst und Bange, was sich alles abspielt. Und es sind ja Leute mit Vorbildfunktionen. Wer das nicht hat, der ist blind, tappt im Dunkeln, hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen vorigen Sünden. Du kannst wieder unrein werden. Das sagt er dann im zweiten Kapitel noch viel deutlicher. Und blind werden. Und die Voraussetzung ist die Furcht Gottes. Und wenn diese Einstellung zum Worte Gottes da ist, hier, das ist das Wort Gottes, das wird akzeptiert, auch wenn mir manches nicht einleuchtet oder manches nicht passt, dann kann dich Gott bewahren. Und das ist nicht primär eine intellektuelle, sondern es ist eine Herzenshaltung. Wie Gott sagt den Propheten Jesaja, ich sehe auf den, der erzittert von meinem Wort. Und jetzt Vers 10, damit kümmert er sich überhaupt nicht um das kalvinistische Modell. Er sagt hier, darum, liebe Brüder, du desto mehr Fleiß, da kommt jetzt das Verb in Vers 10, da müssen wir weitergehen, befleißigt euch, übersetze Elberfelder, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Versteht ihr? Die eine Seite Calvinismus, du bist erwählt, du bist berufen, du bist praktisch, dir kann nichts mehr passieren, bist versiegelt, alles in Ordnung. Ja, sagt Petrus, stimmt, aber jetzt setze Fleiß daran, deine Berufung und Erwählung festzumachen. Kümmert sich überhaupt nicht um dein theologisches Lieblingsmodell. Gerade bei vielen Intellektuellen ist die reformierte Theologie, also dieser Calvinismus, die Prädestination und so weiter, Vorherbestimmung, die Bibel ja lehrt. Nur, dass das andere auch da sein kann und dass man das nicht gegeneinander ausspielen kann, sondern eben miteinander stehen lassen muss, das leuchtet viel nicht ein. Da habe ich es einfacher von dem naturwissenschaftlichen Hintergrund. Und ich werde das nicht vergessen, ihr habt doch mitbekommen, es gab doch früher so alle zwei Jahre ein großes Pastorentreffen in Lemgo mit den amerikanischen Pastoren von den südlichen Baptisten. Lasst euch nicht ablenken, obwohl es steht geschrieben, durch den Mund von Kindern und Säuglingen hast du eine Macht aufgerichtet. Aber wir kehren hier zurück. Habt ihr da mitbekommen? War doch alle zwei Jahre in Lemgo mit Johannes Reimer als Ältesten von der Gemeinde, war das organisiert, ging zurück auf den Page Patterson, Treffen von den südlichen Baptisten und den russlanddeutschen Pastoren. Und darf ich fragen, hat das jemand mitbekommen oder seid ihr? Und da hat der Johannes Reimer Folgendes gesagt: Lasst uns mit zwei Dingen in Ruhe zu den Southern Baptists, zu diesen südlichen Baptisten, Pastoren. Und zwar ist das Prädestination, Vorherbestimmung und Unverlierbarkeit des Heils. Und dann sagt er, das haben die akzeptiert und seitdem haben wir die schönste Zusammenarbeit. Das hat mich echt gefreut, weil ich komme ja viel herum und dann gibt es oft diese Lager und eine Art gewisse Unversöhnlichkeit und hier wirklich eine geistliche Friedensatmosphäre. Und jetzt das Ziel, denn wenn das reichlich bei euch ist, ihr werdet nicht straucheln und werdet Eingang finden in das ewige Reich. Hier zeigt Petrus als Ziel, dass du beim Herrn wirklich ankommst. Und dieser Brief, das ist eben auch das Tragische, spricht sehr viel von Abfall. Und zwar so deutlich, dass du sagen musst, auch wenn die wirklich echt angefangen haben und verändert waren, heißt das nicht, wie manche glauben, einmal gerettet, immer gerettet, dass sie tatsächlich das Ziel erreichen. Das ist hier bei Petrus die Betonung. Es wird euch reichlich angeboten, der Eingang zum ewigen Reich. Und jetzt sagt Petrus, er stellt sich hin als Vorbild in Vers 12, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr das wisset und ihr in der bereits vorhandenen Wahrheit gestärkt werdet. Also gewisse Dinge sollte man immer wiederholen. Wo steht, dass uns alles geschenkt ist? 3 Bibelstellen, also erste Stelle, ja, 2. Petrus 1,3, Epheser 1,3 und Römer 8,32. Immer wiederholen. Und das englische Wort für auswendig lernen, to learn by heart, mit dem Herzen, das hast du dann. Und ich darf dir sagen, also gerade wenn man auch Berichte liest, Samuel Lamb, niemals allein und so weiter, diesen Hauskreisleiter, Nachfolger von Wang Mingtao, was die durchgetragen hat. Ich habe auch Zeugnisse gehört von Leuten in Indien, das Wort Gottes. Das sie kannten. Aber was macht man mit einer Generation, die die Bibel kaum kennt? Also jetzt als Vorbild, er selber, ich will mich darum bemühen, euch daran zu erinnern, es ist ein Abschiedsbrief, es ist eine Art Testament und solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erinnern und euren Sinn zu stärken in der Wahrheit. Und dann, also das war der Vers 13 und dann Vers 14, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie mir denn auch unser Herr Jesus kundgetan hat. Er vergleicht hier den Leib als eine Hütte und er weiß, dass sein Ende gekommen ist. Und jetzt Vers 15, er selber wieder als Vorbild, ich will aber Fleiß tun, dass alle Zeit nach meinem Abscheiden solches im Gedächtnis halten könnt. Also da steht wieder das Wort Fleiß, diesmal wiederum als Verb, dass ihr nach meinem Abscheiden solches festhalten könnt. Und damals war Briefe schreiben, das war schon Schwerarbeit, das war nicht so mit dem Computer und so weiter. Die hatten ja oft ihren Sekretär, den nannte man den Amanuensis. Das waren Leute, die schreiben konnten. Hier im Gefängnis muss er selber schreiben. Und das war schon eine intensive Arbeit. Und hier haben wir seinen geistlichen Nachlass. Er geht mit Beispiel voran, er ist selber fleißig und hat diesen einen Wunsch, dass wir reichlich und gesegnet sein dürfen und Fleiß daran setzen, Berufung, Erwählung festzumachen. Also wir haben in der Bibel, man nennt das Komplementarität, so Sätze, die sich eigentlich auf den ersten Blick widersprechen. Also Moment mal, wenn mich Gott erwählt hat, und berufen hat, ja, also, was soll ich denn noch dazu? Oder Philipper 2,12, trachte, dass er selig werde mit Furcht und Zittern. Eine Seite, Gott ist es, der in euch wirkt, dass beides, das Wollen und Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen, göttliche Seite. Also da müssen wir diese Spannung aushalten. Und einerseits ist alles Gnade Gottes. Wie Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Denn es wird sich des Himmels, wie William MacDonald mal sagte, nicht jeder gleich erfreuen. Es gibt weder einen Kommunismus auf Erden noch einen Kommunismus im Himmel. Es gibt einen Lohn, sagt uns die Bibel an mehreren Stellen. Und manch einer ist dann eben gerettet wie durchs Feuer und andere, Paulus spricht davon, dass er eine Krone hat. Also ich weiß, dass ich erlöst bin. Die Belohnung, das müssen wir jemand anderen überlassen. Da kann manch einer denken, oh, da war ich ein großer geistlicher Held, aber das sieht dann bei Gott anders aus. Nochmal, sieh zu, sagt der Herr, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wenn ich da denke an manchen Triumphalismus, zum Beispiel Reinhard Bonnke schrieb tatsächlich, dass in den Jahren 2000 bis 2010 über 100 Millionen Afrikaner zum Herrn geführt hat. Gut, gehen wir weiter, bevor ich da in Schwung gerate. So. Und jetzt wird es interessant. Er sagt uns in Vers 16, das ist hier die Elberfeld-Übersetzung, also ich lese nach Luther vor, da bin ich es gewohnt, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Hier steht das Wort Fabel, Mythos, das kommt fünfmal im Neuen Testament vor und ist immer negativ. Und sogar Eugen Trebemann musste zugeben, die Bibel ist mythenfeindlich. Und ihr kennt ja eine bekannte Stelle in den letzten Tagen, sie werden sich von der Wahrheit wenden und zu den Fabeln kehren und Märchenbüchern. Das hätten wir uns nicht vorstellen können. Als ich Student war in den 60er Jahren, die Wissenschaft, die ungekrönte Königin, und mit Tolkien beginnt dann eigentlich der Umschwung und Märchenbücher werden faszinierend und werden die größten Bucherfolge und die erfolgreichsten Filme auf so Fantasy-Basis und Schlüsselfigur eben Tolkien. Und das war das Kultbuch der Hippies und dergleichen. Und dass dann die Völker, die das Evangelium hatten und dann eigentlich auch intellektuell aufgeblüht sind. Die Reformation war ja ein ungeheurer Bildungsschub. Die Reformatoren haben den Leuten mit der Bibel das Lesen beigebracht. Die Reformation hat das Analphabetentum überwunden. Und die hatten dann auch die höchste Wissenschaft und die höchste Moral. Und jetzt geht es natürlich rasant den Bach runter. Das Gegenteil. Jetzt sind wir schlimmer als Sodom und Gomorra. Und man hätte sich nicht vorstellen können, dass eine aufgeklärte Welt freiwillig zu solchen Dingen zurückkehrt und dann Star Wars und ich weiß nicht was alles, die Renner werden und die größten Erfolge und dergleichen. Also, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn. Und da steht der Fachausdruck, der Terminus technicus für Kommen, Wiederkunft, Parousia. Na, jetzt kannst du fragen, ja, lieber Petrus, wo hast du das Kommen, die Wiederkunft des Herrn gesehen? Und weil eben diese Zeit eine Zeit ist, wo man schnell müde wird, es gibt so drei Phasen des Einnickens, Nystazo, griechisch, das Nickerchen, Hypnos, der Schlaf, Koma, der Tiefschlaf. Also, und damit wir nicht in Tiefschlaf fallen, Frage an das Publikum, wo hat Petrus das Kommen, die Wiederkunft des Herrn gesehen? Am Berg der Verklärung. Es gibt eine Stelle, schaut in Matthäus 16, der letzte Vers, da sagt der Herr, wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Matthäus 16, letzter Vers. Und da kommen unsere modernen Theologen, und da waren dann Leserbriefe in Idea und so weiter, und sagen, seht ihr, also wir glauben an Jesus, aber bitte die Bibel nicht wörtlich nehmen. Hier hat es offensichtlich doch, das widerstrebt mir fast in den Mund zu nehmen, hat er sich geirrt. Versteht ihr, ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung und ein Naturwissenschaftler denkt antithetisch. Und wenn Jesus sich geirrt hat, ist er nicht der Sohn Gottes. Aber so denkt ein Theologe nicht. Das ist für den kein Problem. Und ich denke so, also wenn es einen Irrtum gibt, dann bricht alles zusammen. Entweder ist vollkommen oder nicht. Und das auf dem ersten Punkt sieht ja tatsächlich so aus. Die Jünger meinten zu ihren Lebzeiten, das unterstellen sie dann dem Paulus, obwohl er dann in seinem Abschiedsbrief was schreibt, ja, die Zeit meines Abscheidens, da steht Analysis, die Analyse, ist gekommen. In 2. Timotheus Kapitel 4. Und hier Petrus, ich weiß, ich werde meine Hütte bald verlassen. Und das ist ja die Stelle, wo der Herr redet mit dem Petrus am See Tiberias, am See Genezareth. Als du jung warst, kürtest du dich selbst und gingst hin, wohin du wolltest. Wenn du älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich kürten und führen, wohin du nicht willst. Und damit sagt er, mit welchem Tode er Gott verherrlichen werde. Viele, viele Gläubige haben durch ihren Tod Gott mehr verherrlicht, als manchmal man meinen würde durch das Leben. Schaut ihr, kennt ihr die Geschichte von dem Jim Elliot, dem Aukermissionar. Und da war ein Mann, der hat wirklich alles hingegeben zur Ehre Gottes. Und dann wird er in der Blüte seiner Kraft, wie alt war er, 28 oder sowas, getötet. Und da könntest du sagen, ja lieber Gott, wieso? 1956, kann mich noch erinnern, habe ich gelesen, als Ungläubiger und war eine Meldung, Missionare getötet, ich habe mir damals gedacht, ja, geschieht euch recht und warum müsst ihr da missionieren? Versteht ihr, typische Weltmensch und die sind doch glücklich und so weiter, denkt man, wenn man unerleuchtet und blöd ist. Und dann wurde bei dem Kongress für Reiseevangelisten in Amsterdam gefragt, da waren ja tausende Evangelisten versammelt, wer ist durch Jim Elliot und sein Beispiel Missionar geworden? Und da stand ein Drittel der Anwesenden auf. Also durch den Tod eine unwahrscheinliche Frucht gebracht. Und da könnte man manches Beispiel erzählen. Der hat in Leben und Tod Paul Schneider, der im KZ Buchenwald getötet wurde, Führerbefehl. Und der Robert Göllner, kennt den einige, der ist ja vom Friedensboten, der hat erzählt, wie er da in Fürth in der Nähe von Nürnberg gesprochen hat. Jetzt muss man schauen, wie spät es ist. Nicht, dass ich euch da bis Mitternacht... Ich bin zeitlos glücklich. Bei mir wäre es am besten, ihr würdet eine Falle einbauen und wenn zu lange... Und den Evangelisten, nein, den Redner voller Grausen sammeln in die Tiefe sausen, in Anlehnung, Abänderung von Wilhelm Busch. Da sprach er über Paul Schneider. Und dann kam nachher jemand auf ihn zu und sagte, ja, ich kannte auch Paul Schneider. Ah, du warst auch im KZ mit ihm. Sagt er, nein. Ich war auf der Gegenseite. Ich war dabei, als der Mann diese Trofadin-Spritze ins Herz bekam. Und er sagte, als der Mann starb, haben wir gesehen, der geht in eine andere Welt und wir sind außen vor. Und ist dadurch zum Glauben gekommen. Also jetzt zurück. Jetzt sagt hier Petrus, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als dass wir euch das kundtun. Und wie schon gesagt wurde, der Herr, Petrus hat die Wiederkunft des Herrn gesehen am Berg der Verklärung. Das wäre jetzt ein Thema für sich. In Matthäus 16, da hat man da auch eine Chronologie. Wie geht's euch? Könnt ihr das noch aufsaugen? ich packe oft zu viel hinein. Nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Schaut, in Matthäus 16, 16 ist das berühmte Bekenntnis des Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt sagt Petrus, nicht Fleisch und Blut hat er das offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und jetzt, nachdem er als Messias erkannt wird, Jesus hat sich mit dem Messias-Begriff zurückgehalten. Auch in unseren in evangelikalen Verlagen gedruckten Büchern wird Frage gestellt, hat Jesus überhaupt sich für den Messias gehalten? Weil er hat sich zurückgehalten damit. Warum? Nicht, weil er das nicht wusste, sondern der Messias war der Sohn Davids. Und David befreite sie vom Joch der Philister und der Messias sollte sie vom Joch der Römer befreien. Und sie haben nicht erkannt, wie auch viele Fromme heute, der wahre Feind ist nicht der Äußere, ist nicht Kohlendioxid oder Klimaerwärmung oder Umweltverschmutzung, so schlimm die ist. Der wahre Feind ist der Innere, dein wahrer Feind ist deine eigene Natur, die Sünde. Und für diese unsichtbare Dimension, für diesen unsichtbaren Feind, dafür stirbt er. Und das haben die damals überhaupt nicht verstanden. Der Herr sagt, zeigt jetzt, nachdem er als Messias erkannt ist, wie er der Messias ist. Vers 21. Seit dieser Zeit fing er an zu predigen und zu sagen den Jüngern, dass er viel leiden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten müsste und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und er brach für einen Juden die Welt zusammen. Der Messias, das Übermensch. Ja, steht nicht geschrieben, uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns Kind geboren, menschliche Natur, Sohn gegeben, göttliche Natur und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Sar Shalom, Friedefürst, auf das des Friedens, auf den Thron Davids kein Ende sei. Ja, wenn der Messias kommt, dann bricht doch der Frieden aus. Und jetzt sagt er wird getötet werden. Da brach alles zusammen. Und ihr wisst, wie dann Petrus ihn zur Seite nimmt und sagt, das verhüte Gott. Und versteht so, deswegen soll man mit Richten vorsichtig sein. Er hatte nur gute Motive. Er liebte den Herrn. Er setzte sich für Jesus ein. Und was muss Jesus sagen? Nee, hinter mich, Satan. Du meinst nicht was Göttliches, sondern was Menschliches. Versteht ihr, dass wir ohne Bibelkenntnis haben wir keine Chance. Weil heute wird er nach Motiven berichtet, aber der meint es doch auch gut und der ist so nett und der setzt sich doch ein und er erwähnt ja Jesus und. Von Herzen gut gemeint, deswegen gerichtet nicht, aber prüfet alles. Und liebe Freunde, hier habt ihr übrigens die kürzeste und zutreffendste Schilderung, meiner Meinung nach, sollte man nicht öffentlich sagen, außer man hat ein schnelles Pferd, des Humanismus oder Sozialismus. Hinter mich, Satan, du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und da setzt der Herr das Menschliche und das Dämonische auf eine Ebene. Und das reift jetzt immer mehr aus. Und er zeigt dann, wie wir erlöst werden, wer mir nachfolgen will. Der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Dann dieser berühmte Satz, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, nehme Schaden in seiner Seele. Und dann geht er, also Vers 16, wird das Messias erkannt? Dann Vers 21, wie er der Messias ist? Dann wie wir erlöst werden? Und geht dann direkt über zum zweiten Kommen. Und das ist dann genau die Pfingstpredigt des Petrus in Apostelgeschichte 3, die zweite Pfingstpredigt. Denn es wird geschehen, dass des Menschensohn kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und alsdann wird er an jeglichen vergelten nach seinen Werken. Wahrlich, ich sage euch, denn etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie des Menschensohn sehen, kommen sehen in seinen Reich. Und dann wird das in prophetischer Vorwegnahme durch die Verklärung bestätigt. dass er in Herrlichkeit kommen wird. Und dann haben wir das, was wir heute wissen, durch Jahrtausende getrennt ist, hier in eigentlich diesen wenigen Versen zusammengefasst. Könnt ihr folgen oder habe ich jetzt zu viel reingepackt? Versteht ihr, die Juden konnten dies auch nicht auflösen, weil die Juden haben Jesaja 53 als messianisch eingestuft. Dieses berühmte Kapitel über den leidenden Gottesknecht. Er war der Allerverachtetste, ein Mann voller Schmerzen und wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er trug unsere Krankheit und. Und dann haben sie das aufgelöst und gesagt, es muss zwei Messias geben. Der Messias ben David, also den Herrschenden, und der Messias ben Josef, den Sohn Jakobs, nach dem Sohn Jakobs benannt, von den Brüdern verworfen. Nein, sagt das Neue Testament, es sind nicht zwei Messias, es ist ein und derselbe Messias, es gibt nur zwei Kommen. Und einmal in Niedrigkeit und einmal in Herrlichkeit. Und als die Jünger vom Berg der Verklärung runterkommen, waren das die ersten Menschen, diese drei, Petrus, Jakobus und Johannes, die ersten Menschen auf dem Planeten Erde, die wussten, es gibt zwei Kommen des Messias. Und weil sie das erkannt haben, wenn ich das noch sagen kann, wenn ihr gelebt hättet zur Zeit Jesu, da hättet ihr zwischen ihm und einem normalen jüdischen Manne kaum einen Unterschied erkannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich gläubig wurde, wollte ich kein Bild mehr von Jesus. Also für mich mehr ein Jesusfilm anschauen als Strafe. Da muss ich immer meine Augen schließen. Das ist ein Hippie, aber nicht mein Herr. Man kann den Herrn der Herrlichkeit nicht spielen. Du kannst die Wahrheit nicht spielen. Aber gut, wer wieder, ihr seht, ich mache so viele Türen auf zum Schluss. Die haben gesehen den strahlenden Tag des Herrn. Und es gab einen Tag oder ein Ereignis oder noch Folgendes. Unser Herr sah aus wie ein Jude, die Samariterin erkennt ihn. Er sagt, du, ein Jude, redest mit mir. Ein Jude durfte öffentlich nicht mit einer Frau reden, einer Jüdischen, schon gar nicht mit einer Samariterin. Also hier durchbricht der Herr mehrere Konventionen. Aber es gab einen Tag im Leben unseres Herrn, wo die Herrlichkeit, die Shechina-Herrlichkeit durchgeleuchtet hat. Das war der Berg der Verklärung. Und deswegen sagt Johannes, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und deswegen sagt Petrus, wir sahen seine Herrlichkeit. Buchstäblich. Und weil sie das erkannt haben, fragen sie dann, Matthäus 17, Vers 10, was sagen die Propheten? Zuvor müsse Elia kommen. Denn der vorletzte Vers des Alten Testaments, Malachi, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe denn der große und, wie die griechische Übersetzung sagt, die Septuaginta, strahlende Tag des Herrn kommt. Und das haben sie jetzt gesehen, das ist der Tag des Herrn. Ja, wo ist der Elia? Deswegen fragt ihr das. Und dann sagt der Herr, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt und haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Und dann merken sie, dass er zu ihnen redete von Johannes den Täufer. Also, hier ist die Antwort. Und wenn Leute sagen, ja, das ist deine Erklärung und nur damit du da nicht zugeben musst, damit das ja sich gar nicht so erfüllt hat und die Bibel ist ja auch voller Irrtümer. Nein, hier befragen wir den Augenzeugen im 2. Petrusbrief und da sagt er uns, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben. Die Kraft, die Dynamis und das Kommen unseres Herrn. Und dann steht auch ganz klar, was da geschehen ist. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als er von der erhabenen Herrlichkeit kam diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Also das zeigt auch fast noch Alttestament, der heilige Berg, aber dann Jerusalem wird er dann auch so ähnlich bezeichnet. Und jetzt kommt Folgendes, und damit haben wir das erste Kapitel hinter uns. Ihr könnt erleichtert aufatmen. Das ist hier ein ganz wichtiger Vers. Da haben wir die sogenannte Personalinspiration. Wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Das ist auch wieder ein Bild zum zweiten. Ups, das war zu viel des Guten. Vers 20 und 21. Und das sollt ihr wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache einer eigenen Auslegung ist. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgegangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet, gemäß Luther. Jetzt Vers 19, ganz wichtig, da müssen wir jetzt wieder zurück. Wir besitzen das prophetische Wort umso fester. Man kann es folgendermaßen übersetzen: Das Wort Gottes ist verlässlicher. Schaut, es kann sich manch einer denken, naja, ich habe so viele Anfälle, ich habe so viele Zweifel. Ja, hätte ich das erlebt wie die Apostel, wie ein Petrus mit Jesus am Berg der Verklärung, ich hätte nie mehr Zweifel gehabt und es wäre nie irgendwie ein Problem in meinem Herzen und. So nach dem Motto, wir wandeln nicht im Glauben, sondern im Schauen. Also die Bibel sagt es umgekehrt, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Der Schwärmer stellt gegenüber als Gegensatz, polarisiert, sagt man, Glaube und Denken. Und die Bibel stellt als Gegensatz gegenüber Glaube und Schauen. Die Kirchenväter sagten, ich glaube, darum denke ich. Der Heilige Geist erleuchtet den Verstand. Ich habe mehrmals Leute getroffen, einen in Peru und den anderen in Madagaskar und so weiter. Als die gläubig wurden, haben die sich Lesen und Schreiben beigebracht. Die hatten so einen Wunsch, das Wort Gottes. Der Verstand wurde erleuchtet. Das ist die große Lüge des Humanismus, dass der Glaube verdummt. Und ganz im Gegenteil. Manch einer also meint, wenn ich da die Herrlichkeit gesehen hätte, ich würde nie mehr zweifeln. Liebe Freunde, wann hat Petrus seinen Herrn verleumdet? Vor der Verklärung oder nach der Verklärung? Nach der Verklärung. Und er sagt uns eigentlich, damit wir nicht denken, naja, du hast leicht reden, das Wort Gottes, das prophetische Wort, ist verlässlicher. Nicht, dass du dich auf eine Vision gründest oder eine Scheinung oder Stimme, sondern auf das Wort. Das ja umso mehr in einer Zeit, wo man alles Mögliche tut, um das Wort zu ersetzen. Da könnte ich euch Geschichten vorlesen, was da Leute oft für Eingebungen haben und so weiter. Und ich habe eine Stimme gehört und dergleichen. Nein, das Wort. Und als Luther in einem Bibelkreis eine Christusvision hatte, sagte er, hinweg mit dir, du Schandteufel. Ich kenne nur den Christus, der gepredigt und offenbart ist im Worte Gottes. Frage. Wie lange darf ich euch überhaupt da hier noch? Wir müssen dann eine Pause machen. Ihr kennt doch die Episode, wo der Herr steht in der Synagoge von Nazareth, in seiner Stadt, Lukas 4. Und da ward ihm der Prophet Jesaja gereicht. Und dann fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen den Armen die frohe Botschaft an Gefangenen, dass sie los sein sollen und das gnädige Jahr des Herrn. Und dann rollt er das Buch zu, dann schauen die ihn alle an, etwas verwirrt, weil man sollte in der Synagoge mindestens 3 Verse vorlesen. Er liest nur die Hälfte vor. Und dann sagt er, dieses Wort ist vor euren Augen erfüllt. Irrtum, Ohren erfüllt. Schlagt nach, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, aber jetzt, ich hätte am liebsten, hätte fast gesagt, Sätze nicht genügend. Ich bekenne, lieber Bruder, ich weiß es auch noch nicht so lange, ich bin jetzt über 50 Jahre Christ, das habe ich so ungefähr ab dem 40. Lebensjahr geistlichen mal realisiert, da steht ja gar nicht Augen, dieses Wort ist vor euren Ohren erfüllt, aber hätte sagen können, weil ja buchstäblich vor ihnen stand, das ist vor euren Augen erfüllt. Aber schaut nach, damit ihr nicht denkt, ich der Seibel fantasiert. Zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es er dem Diener und setzte sich. Also in der Synagoge, wenn sie vorgelesen haben, standen die Leute. Und wenn gelehrt wurde, saß man. Er gab es dem Diener, setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an zu sagen, heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt. Also wir haben den Jesus des Wortes. Das Wort Gottes ist verlässlicher. Wir haben desto fester das prophetische Wort. Und prophetisch heißt, es ist lebendig, es erfüllt sich. Und entweder es erfüllt sich in Gnade und in Erkenntnis und Wachstum oder aber dann auch im Gericht, was die Bibel vorausgesagt hat. Also darauf sollten wir achten, auf das Wort Gottes. Und in dieser Zeit wird uns oft vorgeworfen, ja, der Buchstabe tötet und ihr seid so Pharisäer und Buchstaben und so weiter. Aber ich liebe Jesus. Und jetzt sagt uns der 1. Johannesbrief, darin ist die Liebe Gottes vollkommen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 5, dass wir sein Wort halten. Du kannst Jesus und sein Wort nicht trennen. Wer sich meiner und meiner Worte schämt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Das kannst du nicht trennen. Und kannst nicht sagen, ja, ich liebe Jesus, ja, aber die Bibel kann ich nicht so, das kann ich nicht so genau sehen und das muss man doch anders verstehen. Und weil ja Leo Bigger einige kennen, den von ICF, oder? Den haben wir mal gehört. Und dann wurde mir berichtet von dem damaligen Seminarleiter von Neuen Leben, der hat ihn eingeladen, der hat ja tausende junge Leute in Zürich. Ja, wie machst du das? Uns laufen die jungen Leute davon, wir sehen nur die Absätze. Und du quillt aus allen Ecken und randvoll. Haben sie ihn eingeladen und dann hat er unter anderem immer wieder betont, man soll also Entscheidungen einsam, alleine treffen. Und dann hat ein Student gewagt zu fragen, ja, aber Paulus spricht doch von Plural, Mehrzahl, Älteste, Presbyteroi. Und dann sagte Bicker, Paulus wusste noch nichts von den modernen Marketing- und Managementmethoden unserer Tage und hätte er die gekannt, hätte er seine Briefe anders formuliert. Das muss man mir vorstellen. Der Mann hat die größte Kirche der Schweiz. Und dann sagte mir der Bibellehrer, und dann hatte ich einen Schock. Keiner seiner Studenten hat geschnallt. Da sagte ich, ja Hansi, was hat dann theologischer Unterricht überhaupt noch für einen Sinn? Das ist genauso, wenn ich dich zum Experten für den falschen Euro ausbilde und dann schenke ich dir einen 25-Euro-Schein und du sagst herzlichen Dank. Und das sind die Macher heute, die sind eingeladen bei Spring Festival und so weiter, ja? Und jetzt wollen wir nicht richten, aber da muss ich sagen, von der Bibel her, da stimmt etwas nicht. Dass man sagen kann, Paulus wusste nichts von unseren Methoden und hätte er die gekannt, also der Heilige Geist, wir glauben ja, dass er vom Wort Gottes inspiriert ist, so steht es dann wörtlich, damit können wir dann abschließen. Und ihr sollt wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgegangen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Man nennt das hier die Personalinspiration, die Personen, man inspiriert. Ja, der Heilige Geist, ist zwar Gott, aber der hat irgendwie nicht gewusst, was dann kommen wird in unseren Tagen am Management und Marketingmethoden, versteht ihr, wie da, aber so können Theologen denken. Und dann haben wir in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert, das nennt man die Sachinspiration. Das sind also die beiden großen Inspirationsstellen. Und liebe Freunde, bei dieser Gelegenheit mache ich jetzt Schleichwerbung. Das Wort Schleich kann man weglassen. Hier für diese Schrift, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus. Wir haben das so fest, das prophetische Wort. Ich habe ja auf meiner Biografie gestern erzählt, wie mich die biblische Prophetie fasziniert hat. Und ich habe übrigens vergessen, etwas zu sagen. Ich habe manches vergessen. Ich habe doch das erwähnt in Zacharja 9. Könnt ihr euch noch erinnern? Der Feldzug Alexander des Großen gegen Syrien, das Jahr 332 vor Christus. Die ersten 8 Verse. Und Zacharja 9, Vers 9, kennen wir, siehe, dein König kommt. Ein gerechter Helfer, arm und reit auf den Esel, auf den Füllen der lastbaren Eselin. Kennt ihr diese berühmte Palmsonntag-Prophetie? Und warum steht das danach? Alexander hat mit Gewalt den Gegner zu Boden geworfen. Es wird die Eroberung von Tyrus, die eine Schockwelle auslöste, weil Tyrus galt als uneinnehmbar, wird hier erwähnt. Es geht jetzt in zu viele Details. Und das ist dann der Kontrast. Hier ist der weltliche, sozusagen Messias oder Eroberer. Und jetzt Israel, dein König, sanftmütig. Der rennt ja nicht die Türen an, der klopft sanftmütig an deine Tür. Ein demütiger, gerechter und armer Helfer. Und er kommt auf einen Esel, Alexander der Hoch zu Ross. Dieses Pferd, Bukephalos, konnte ja nur er reiten und so weiter. Also das nur noch einmal von dem Faszinum der biblischen Prophetie. Warum wir das da erwähnt haben in Zacharja 9, Vers 9, muss natürlich etwas Geschichte kennen. Und liebe Freunde, hier steht jemand, der Zeitzeuge ist eines unglaublichen Wertewandels. Und wer liest mir vor Lukas 21, Vers 24 mit lauter Stimme? Also es wird große Not auf Erden sein, ein Zorn über dieses Volk, gemeint ist das Volk der Juden, fallen durch die Schwerte Schärfe und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Da gibt es also in den göttlichen Heilsplan ein Biss. Und wenn man das unvoreingenommen liest, dann heißt das also, ja, Jerusalem ist in die Hände der Heiden, der Nichtjuden gefallen, die Römer. 70 nach Christus ging der Tempel in Flammen auf. Und das wird wieder mal zurückfallen in die Hände der Juden, das heißt das. Wann ist Jerusalem zurückerobert worden? Wer wagt es? Ich frage jetzt auch, damit ihr ein bisschen Luft holen könnt. Ich kann das ja alles reinpacken. Was? Also das 14. Mai 48 war Staatsgründung. Im Sechstagekrieg. So, wann war der? Ne, 56 war der Ägyptenfeldzug. Also 67. Welcher Monat? Wie viel Uhr? Ja, er begann am 5. Juni 67, am Montag um 8.45 Uhr. Das hat auch seinen Grund. Und ich kann mich erinnern, Nachricht kam, ich war damals etwas über 20, Krieg im Nahen Osten. Und da war Angst um Israel. Und auch ich war irgendwie über diese Nachricht vielleicht so ähnlich, wenn ihr das jetzt erfahrt mit der Ukraine, nicht so stark, weil da sind ja womöglich auch noch auch ganz persönliche Verbindungen in die Ukraine hin. Krieg im Nahen Osten, denn die Erzfeinde hatten sich ausgesöhnt, König Hussein und der Nasser, und auf ägyptischer Seite 10 Panzerbrigaden und auf israelischer nur 3 und so weiter. Und als der Krieg begann, sagte Nasser, merke Israel, es ist dann tot. Aber der Krieg war nach 42 Minuten entschieden. War der totalste militärische Erfolg des 20. Jahrhunderts. Und am 7. Juni 67 um 10:30 Uhr Vormittag kehrten die Juden nach Jahrtausenden zu ihrer heiligsten Stätte zurück. Und beinharte Soldaten haben geweint wie Schlosshunde. Das war eine Atmosphäre, das kann man sich nicht vorstellen. Da haben Weltmenschen gemerkt, hier spielt sich etwas ab. Hier zieht jemand anderer, der nicht sichtbar ist, offensichtlich die Fäden. Der Gott der Juden, der sozusagen verborgen war, in den Gräbern, wie Hesekiel sagt, die Totengebeine, auf einmal tritt er wieder auf die Bühne. Und Leute, die gesagt haben, Juden, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, dass er das mit dem Holocaust, mit Auschwitz geduldet hat, gestattet hat, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Die sind auf einmal wieder nach Jerusalem gekommen, nach dem Sechstagekrieg, haben gemerkt, ihr Gott ist doch wieder auf den Plan getreten. Und in Deutschland, die Leute sind sich in den Straßen um den Hals gefallen. Der kleine David hat den riesigen Goliath besiegt. Man hätte ja nie denken können, dass sich das mal so dreht. Und warum bringe ich das so ausführlich? Weil, liebe Freunde, Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Hippiewelle, Sexwelle, Drogenwelle, Okkultwelle, Kampf um die Abtreibung, 66, 67, 68. Erste Schwulendemo, 69, Christopher Street Day. Offizielles Datum deutschen Terrorismus, 2. Juni, 67. Der Student Benno Ohnesorg wird bei der Schar-Demonstration erschossen. Ich habe mich gefragt, wie gibt's das? In Deutschland konnte man den Bundeskanzler ohrfeigen, bekam da fast noch einen Orden dafür. Man wird doch in Deutschland, also in Westdeutschland, nicht erschossen wegen Demonstration. Wisst ihr, wer ihn wirklich erschossen hat? Karl-Heinz Kuras, ein Stasi-Mann. Damit beginnt also die Rote Armee. 68, der Kampf um die Abtreibung, Dr. Nathanson, die 68er, 66, erste Frauenordination, 68 beginnt die Sexualerziehung in den Schulen und so weiter. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und jetzt sind diese ganzen 68er in den Spitzenpositionen angekommen, von diesem Bild erwähnen. Und das habe ich hier aufgelistet, als Zeitzeuge. Und ich habe einen, vor einiger Zeit, einen jungen Mann, also um die 40, gesagt, du, als ich mich bekehrte, 68 in Wien, gab es in den österreichischen Illustrierten keine nackten Frauen zu sehen. Da sagte er, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und Schamlosigkeit, das ist das klassische Kennzeichen eines sterbenden Volkes. Das war ein Russe, Simonow Runge, der sagte, vital aufstrebende Nationen sind immer puritanisch, sterbende liberal bis zur Schamlosigkeit. Und er sagte, Anton LaVey, Gründer der ersten offiziellen Satanskirche in San Francisco 1966, das Zeitalter des Satanismus begann 1966, als man Gott für tot erklärte, der Verein für sexuelle Freizügigkeit gegründet wurde und die Hippies eine freie Subkultur entwickelten. Und das möchte ich noch sagen, ich habe hier da einige Seiten zitiert aus diesem Buch, das Massaker. Ich habe zu meiner Verblüffung feststellen müssen, dass auch informierte Leute nicht mitbekommen haben, was in Kambodscha geschehen ist. Der schlimmste Völkermord der Neuzeit. Ich würde sagen, der letzten 500 Jahre. War nicht der Holocaust, sondern der Genozid am kambodschanischen Volk. Habt ihr davon gehört, Pol Pot? Rote Khmer? Am 17. April 1975 fiel Kambodscha. Am 30. April dann Vietnam. Wir hatten vorher ständig die Vietnam-Demonstrationen, bösen Amerikaner, die friedlichen, lieblichen Vietcongs und Sowjets und so weiter. Und ich war mehrmals in Phnom Penh. Wir besuchten das Genozidmuseum Thul Sleng. Und da stand der Tourguide da und ließ seinen Kopf sinken. Und er sagte, es ist mir peinlich, Ihnen das als Kambodschaner zu sagen. Warum hat Pol Pot so viele Kambodschaner getötet? Er stand hilflos da und sagte, ich weiß es nicht. Er sagte, man findet immer noch Killing Fields. Man ist jetzt bei 605 angekommen. Er hat von 8 Millionen damals Einwohnern Kambodschas 3 Millionen umgebracht. In Friedenszeiten. Die Kommunisten haben in Friedenszeiten die Leute abgeschlachtet. Das war kein Krieg in der Sowjetunion, als Stalin die Verstaatlichung der Kulaken Ukraine begann mit Endergebnis 11 Millionen, die verhungert sind. Und es gibt dann praktisch niemanden in diesem Land, der nicht ein Genozidtrauma hat. Wir haben dann die Killing Fields besucht, außerhalb von Phnom Penh. Und da sagt der Tourguide, seine zwei Schwestern sind unter Pol Pot verhungert. Und der Westen hat zugeschaut. Und als der Jeng Sari, als damalige Funktion ein Außenminister, wo die ersten Meldungen kamen von dem Entsetzen, das sich da abgespielt hat, und die haben die Leute zerschlagen und umgebracht. Ich habe damals das Buch gelesen, das Massaker, und da saß ich in meinem Büro und habe geheult. Es war so grauenhaft. Ich hatte ja nie gedacht, dass ich mal in dieser Folterzentrale da persönlich sein werden, die besuchen kann. Und als er dann sagte, wir haben die Städte gesäubert, bekam er anhaltenden Applaus in der UNO. Darüber redet kein Mensch. Weil die meisten Leichen im Keller haben, sind die uns unbedingt vor der rechten Gefahr befreien wollen. Und also hier habe ich da aufgezeigt, was sich da in Entsetzen abgespielt hat. Und ich werde bei dem, was heute läuft, immer mehr an Pol Pot erinnert. Pol Pot hat als einer der Ersten die Begriffe Vater, Mutter abgeschafft. Und für ihn waren technische Errungenschaften westlicher Dekadenz, die Leute sollten zurück auf das Arbeitsfeld und in die Ernte, und da sind die dann gestorben wie die Fliegen. Nun, wir haben inzwischen, sind auch dabei, die Begriffe Vater und Mutter immer mehr aufzulösen. Es hat jetzt unter beiden eine demente Grabplatte. Hat man ein neues Gesetz verabschiedet, man soll Integration von Minderheiten erleichtern. Und gemeint sind LGBT, Y, diese Leute, also die Schwulen. Und deswegen soll man anstößige Worte vermeiden. Und dann stellte sich raus, das neue Gesetz, du sollst die Begriffe Vater und Mutter am besten vermeiden. Das ist anstößig für gewisse Leute. Also das kommt bei uns etwas schleichend, was Pol Pot revolutionär versucht hat und natürlich in den wirklich prozentualen größten und schlimmsten Völkermord überhaupt, damit sie ihre Munition schonen. Sie haben die Leute zu Tode gehackt und so weiter. Man weiß darüber nichts. Millionen Leichen im Keller und man tut so, als würde man die Welt beglücken können. Also das ist jetzt nicht erfreulich. Also ihr könnt hier einiges nachlesen, was sich da Ende der 60er Jahre alles angebahnt hat, aber jetzt nochmal, wir haben desto fester das prophetische Wort. Wir sehen an diesen Ereignissen, die Bibel stimmt. Und unsere Hoffnung ist nicht die Menschheit. Und dann hat dann Eugen Ionescu, hat jemand mal den Namen gehört, Erfinder des absurden Theaters, aber ein Rumäne, der dann in Frankreich lebte, Eugen Ionescu. Und hat angefangen als Humanist und der hat in der Welt am Sonntag ein Zeugnis abgelegt wegen der Tragödie von Kambodscha. Und da sagte er, ich bin an der Menschheit verzweifelt. Der Mensch auf sich selbst gestellt, geht zweifellos seinen Untergang entgegen. Und dann sagt er diesen Satz, die Geschichte ist ohne das Dämonische nicht zu begreifen. Und jetzt kommt's, doch wenn es das Dämonische gibt, heißt es, dass es auch Gott oder Jesus Christus geben muss, dieser Gott ist es, an den ich glauben möchte, von den Menschen kann man nichts mehr erwarten. Und das ist mit ein Grund, dass heute so wenig Geschichte unterrichtet wird, denn würden wir mehr Geschichte kennen, dann wüssten wir, wie irrational der Mensch ist. Und so wissen sie eben nur von den Holocaust, und das war das Schlimmste, das müssen wir verhindern, und das sind die Leute, die viel Schlimmeres als uns den Holocaust gebracht haben. Und jetzt noch ein Büchlein, aber da müsst ihr echt dann mal durchatmen können. Jetzt ist es 5 Uhr, oder? Aha. Dem Gerechten schlägt keine Stunde. Wir haben hier indische Zustände. In Indien sagt man Indian Stretchable Time. Die sind das. Also mich hat dieser Sechstagekrieg so fasziniert. Da war 67, ich habe mich 68 bekehrt. Und dann habe ich mich ins prophetische Wort da hinein vertieft. Also merkt, da blühe ich auf. Ich habe es halt am Verwelken, ich bin am Aufblühen. Und die prophetischen Stellen da angeschaut. Und dann habe ich 1971, 72 einen Artikel geschrieben, der Sechstagekrieg aus biblischer, prophetischer Sicht. Und dann hat in der Mitternachtsruf anlässlich 50-jähriges Jubiläum, das wäre also dann 67, das wäre dann 2017 gewesen, hat das dieses Büchlein nochmal aufgelegt. Und das erwähne ich nur am Rande. Mich hat mal der Roger Liebi eingeladen, nach Hunzenschwil in die Schweiz zu kommen. Sie hatten dort eine Ausstellung, Beweise für die Bibel, und da sollte ich auch einen Beitrag bringen. Und dann kam ein Telefon und sagte, du, ich kenne dich. Ich war damals noch Schüler, ich habe damals deinen Artikel in die Hand bekommen, den Sechstagekrieg in biblisch-prophetischer Perspektive, in biblisch-prophetischer Sicht. Ein wörtliches Zitat, ich habe es aufgesogen wie ein Schwamm. Also, damit will ich euch neugierig machen. Jetzt habt ihr lang genug gelitten. Ich bete noch zum Abschluss und dann treffen wir uns wieder beim Abendessen, oder? Aber ihr wisst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein verlässliches, prophetisches Wort, ein Wort, das sich erfüllt, ein Wort, das lebendig ist. Ganz im Gegenteil zu dem, was die Welt oft anbietet. Und Herr, du weißt, wie bei der nachwachsenden Generation eine Ahnungslosigkeit ist. Und es ist nicht ihre Schuld, es wird ausgeblendet. Es gilt nur ein gewisser Korridor von Meinungen. Man weiß nicht mehr, was sich abgespielt hat. Zum Teil auch, welche Tragödien, gerade in den Namen derer, die diese Welt verbessern, die diese Welt jetzt retten wollen. Und wir danken dir, Herr, dass du das letzte Wort haben wirst und du wirst wiederkommen. Und durch dein Wort wissen wir, es stimmt. Und dieses Wort wird sich erfüllen. So wollen wir unsere Häupt erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Und Herr, ich bitte dich für meine Zuhörer, für mich selber, dass wir Fleiß daran setzen, Berufung und Erwählung festzumachen. Es nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern an deinem Wort, an deinen Offenbarungen, an dem, was du uns geschenkt hast, festhalten. Und wir danken dir, Herr, dass deine Gnade genügt und gerade auch dieser Brief es ermöglichen kann, dass wir wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Amen.